Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Die Entwicklung der letzten 10 bis 12 Jahre seit der Erfindung des iPhone war das, was man disruptiv nennt und hat viele überrascht. Entsprechend neugierig oder angstvoll kann man auf das blicken, was uns in den kommenden 10 Jahren erwartet. Wie geht es weiter mit der Mobilitätswende, der Energiewende, dem Klimawandel? Ist Digitalisierung der Megatrend der kommenden Dekade oder gibt es da schon längst was Neues? Darüber spreche ich heute mit dem renommierten Zukunftsforscher Lars Thomsen, der seit 2001 mit seinem Institut Future Matters ein begehrter Ratgeber für Unternehmen, Institutionen und Regierungsstellen in Europa ist. Wie am Anfang jeder Episode möchten wir uns auch heute wieder bei einem Partner bedanken, der uns unterstützt und mit dem wir erfolgreich zusammenarbeiten. Heute ist das The Mobility House, ein internationales Technologieunternehmen, das mit seinen Lösungen rund ums intelligente Laden von Elektroautos schon heute die Voraussetzungen für eine emissionsfreie Energie- und Mobilitätszukunft schafft. Um diese Vision zu verwirklichen, treibt The Mobility House insbesondere die Integration von Fahrzeugbatterien ins Stromnetz voran. Aber jetzt zu unserem Gast. Hallo Herr Thomsen.
Hallo.
Sie sprechen in Ihren Vorträgen immer von den nächsten 520 Wochen oder 600 Wochen. Warum sprechen Sie nicht von 10 Jahren?
Es ist ja praktisch der gleiche Zeitraum. Ein Jahr hat 52 Wochen, mal 10 sind 10 Jahre. Das Spannende ist, wenn man mit Menschen darüber spricht, wie wird unser Leben in 10 Jahren aussehen, dann sagen mir ganz viele Menschen, meine Güte, ist noch so weit weg, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie die zweite Jahreshälfte von 2020 so ausgeht und vielleicht ein kleiner Ausblick auf 2021. Man hat immer das Gefühl, dass 10 Jahre so unendlich lang sind, gerade wenn man in die Zukunft blickt. Letztendlich sind es 520 Wochen und ich denke immer so, gerade am Freitag weiß man, man hat irgendwann mal Montag sich ein paar Dinge vorgenommen, die dann immer weiter verschoben wurden, weil halt dringliche Dinge dazwischen kamen. Mhm. Und man merkt dann immer, wie schnell so eine Woche vorbei ist. Und wir nehmen das eigentlich als kleine psychologischen Augenzwinker. Wenn mich Menschen zum Beispiel sagen, guck mal, in 5 Jahren haben wir wahrscheinlich schon recht viel Autonomie auf den Straßen. Mhm. Dann sagen einige, naja, 5 Jahre ist noch lange hin. Und wenn wir sagen, nee, in 260 Wochen. Dann werden die Leute in einigen Autofirmen ganz panisch und sagen, wie jetzt?
Ist ja schon bald.
Ne? Ja, ja.
Vor 10 Jahren oder sagen wir mal vor 520 Wochen haben Sie mal prognostiziert, dass E-Mobilität 2017 günstiger sein wird als Verbrennerautos. Wie richtig lagen Sie da?
Wenn man ganz genau hinschaut, habe ich gesagt, es wird ab ungefähr 2017 dieser Paritätspunkt kommen, wo man ein gleichwertiges Fahrzeug, also wir reden von der gleichen, ungefähr gleichen Größe, Leistungsklasse, auch von den Reichweiten her, zu einem Preis produzieren kann, der ähnlich eines Fahrzeugs, eines Verbrenners ist. Ja, ich muss zugeben, dann natürlich habe ich da eine ganze Menge Kritik auch bekommen, weil einige immer noch sagen, nein, Elektrofahrzeug ist immer noch günstiger. Aber wenn man genau hinschaut, es gibt einige Beispiele, jetzt um nur mal Tesla zu nehmen, die durchaus jetzt in der Lage sind, Fahrzeuge herzustellen, voll elektrisch, die, wenn man das mal mit Leistung und vor allem Total Cost of Ownership, also den Gesamtkosten, die ein Fahrzeug über seine Lebensdauer produziert, paritätisch vielleicht sogar günstiger ist als ein Verbrennungsfahrzeug.
Also wenn man nicht nur den Anschaffungspreis berücksichtigt, sondern sagen wir mal für 10 Jahre, auch die Kosten für Service, Wartung und so weiter.
Wartung, Energie, die ganzen Sachen, die eigentlich in ein Auto reinkommen. Und was natürlich bei solchen Sachen zu beachten ist, natürlich ist ein solcher Tipping Point, also so ein Umbruch, der kommt nicht in einem Jahr, sondern das ist ein Prozess, der langsam anfängt. Aber wir können in der Elektromobilität zum Beispiel durchaus einen exponentiellen Trend erkennen. Also seit 2014 verdoppeln sich die Anzahlen der Zulassungen von elektrischen Fahrzeugen oder Fahrzeugen mit Stecker, wenn man das genau nimmt, also Plug-ins und voll elektrische Fahrzeuge von Jahr zu Jahr. Und das ist etwas Besonderes, was man in der Zukunftsforschung wirklich sehr genau beachten muss. Wenn man 10-mal was verdoppelt, dann kriegt man ja 1024-mal so viel. Es gibt dieses Beispiel mit diesem Reiskorn auf dem Schachbrett. Ja, man legt ein auf A1 und dann verdoppelt man von Feld zu Feld. Bei Feld 10 ist man schon bei 1024 Reiskörnern.
Okay. Also
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 und so weiter. Und auch wenn man solche kleinen Prozentzahlen hat, und das war bei der Elektromobilität eben interessant, wir hatten 2014 ungefähr 0,2% Neuzulassungen, dann ein Jahr später 0,4, dann 0,8, dann 1,6. Und natürlich sagen Leute, meine Güte, jetzt reden wir schon seit 4, 5 Jahren darüber, wo sind die denn die ganzen? Aber dann kommt nach 1,6% kommt dann 3,2, dann kommt 6,4, dann kommt 12,8, dann würde bei einer weiteren Verdopplung, wären wir schon bei 25. Zu Anfang sieht man es nicht, mhm, und dann kommt dieser exponentielle Trend.
Genau. Im Negativen haben wir es bei der Corona-Krise gesehen. Das ist eine ähnliche, ja, Trendentwicklung, die auch viele nicht verstanden haben. Jetzt haben wir gesehen, was Sie vor 10 Jahren prognostiziert haben. Jetzt interessiert uns natürlich viel mehr. Wie sieht denn die Zukunft der Elektromobilität in 10 Jahren aus?
Um es mal ganz einfach zu sagen, Elektromobilität in 10 Jahren wird gar nichts Besonderes sein. Mhm. Wahrscheinlich werden wir uns, wie wir das ja auch in der Vergangenheit mit neuen Technologien haben, am Anfang erscheint uns das alles ganz komisch. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in ein WLAN mich einbuchen konnte und merkte, man kann ins Internet, ohne ein Kabel in den Computer zu stecken. Das war für mich, also ich konnte eine ganze Nacht nicht schlafen. Ich fand das so unglaublich. Und eine Woche später sagt man, wie hat man das früher bloß gemacht? Ja. Und ähnlich geht das eben auch mit Technologien. Wir kommen tatsächlich jetzt an diesen Punkt, wo, wenn man einen Verbrenner möchte, muss man wesentlich mehr dafür ausgeben, also in den Lebenszyklenkosten. Mhm. Verbrenner werden in 10 Jahren nicht mehr in jede Stadt fahren können. Es wird viele Städte in Europa und weltweit geben, die dann entweder sehr hohe Einfahrtsbußen haben oder Strafen wie London heute schon, wie Stockholm heute schon, wie andere Städte. Mhm. Und es wird sich auch gar nicht mehr lohnen. Es wird bestimmt noch Oldtimer geben, wo Leute sagen, komm, fahr ich am Sonntag. Aber Elon Musk hat das mal so schön verglichen. Er sagte, früher hatten die Leute Pferde und sind damit zur Arbeit geritten. Mhm. Heute gibt es immer noch Pferde, aber man hat sie eher fürs Freizeitvergnügen und nicht mehr, um damit morgens zur Arbeit zu reiten.
Jetzt werden ja im Jahr rund 3,5 Millionen Autos zugelassen in Deutschland. Dann müsste man ja praktisch noch fast 15 Jahre warten, bis man endlich alle Benziner durch Elektroautos ersetzt hat. Kann man das irgendwie beschleunigen?
Ja gut, ich meine, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt natürlich solche politischen Maßnahmen wie Abwrackprämien oder wie Elektroautoförderung. Aber ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und wie wir gesagt haben, wenn wir mal 10 Jahre nach vorne gucken, es sind ungefähr noch 500 Wochen, während wir das aufnehmen, bis zum Jahre 2030 oder so Anfang 2030. Mhm. Natürlich werden auch noch ein paar Verbrenner auf den Straßen fahren, einfach weil Leute die haben. Aber das hört sich jetzt komisch an, aber wenn mich Leute fragen, was soll ich denn im Moment kaufen, dann sage ich, weißt du was, egal wie du zum Thema Umweltschutz oder Energie oder Elektromobilität stehst, alleine aus einer wirtschaftlichen Überlegung heraus, jetzt einen Verbrenner zu kaufen und darauf zu hoffen, dass du in 6 Jahren dafür noch einen guten Preis am Gebrauchtwagenmarkt bekommst, ist relativ unwahrscheinlich.
6 Jahre sind sehr viel, ne?
6 Jahre sind 300 Wochen. Das ist eigentlich, wie gesagt, nur. Aber wir kommen jetzt an diesen Tipping Point und wir merken es eben, wir kriegen Reichweiten von Elektrofahrzeugen, die weit über die Kapazität einer normalen Blase hinausgehen. Mhm. Das ist immer so mein Maßstab, wie häufig muss ich anhalten, um einfach auf Toilette zu gehen, und ist da eine Ladestation dann entlang der Autobahn, und Sie kennen das ja auch. Mittlerweile, ich weiß noch, vor 5 Jahren, das war immer ein Abenteuer, mit dem Elektroauto durch Deutschland zu fahren, aber heute?
Es geht ganz gut, ich bin ja mit Model 3 unterwegs, kommen wir gleich nochmal dazu. Erst nochmal, wir haben es ja bei den Computern erlebt, dass die Speicherkapazitäten von den Festplatten sich einfach immer exponentiell verdoppelt haben. Wie sieht das aus mit dem Batteriepreis? Das ist ja so im Grunde das größte Ding. Ich teste gerade so E-Roller und ich glaube, die 3 Akkus, die kosten praktisch so viel wie der Roller selber. Werden die in 10 Jahren signifikant niedriger sein, die Preise?
Man muss bei der Batterie Folgendes sehen. Wir haben auf der einen Seite diese Skaleneffekte und Lernkurven. Im Moment werden relativ wenig Batterien produziert, im Vergleich zu dem, was da kommt. Allerdings müssen wir auch schauen, wie sich die Rohstoffpreise für die einzelnen Komponenten entwickeln. Lithium, Nickel, Kobalt, wobei das wird eigentlich immer weniger, Aluminium, Magnesium. Man schätzt im Moment, dass wenn man nachher extrem effizient produzieren kann, dass man ungefähr auf 60 bis 70 Dollar pro Kilowattstunde auf der Zellebene kommt. Und wenn man dann eben eine Batterie bauen kann, also es wird nie komplett billig werden, eine Batterie zu bauen. Aber bei 60 bis 70 Dollar.
Wo sind wir heute?
Ja, je nach Hersteller sind wir so ungefähr bei 130, 150, wenn man das nimmt. Und die Packs sind natürlich noch mal teurer. Also wenn man jetzt mal ganz grob rechnet, ein 100 Kilowattstunden Pack kostet derzeit ungefähr so zwischen 15.000 und 20.000 Euro oder Dollar, wie man das auch immer nehmen möchte. Und der wird sich also nochmal ungefähr halbieren. Mhm. Und es kommen jetzt natürlich, Und das ist auch ganz wichtig. Doch große Innovationen im Bereich Vermeidung von kritischen Rohstoffen. Also Tesla geht in Richtung kobaltfreie Batterie. Wir sehen mehr und mehr Verwendung von nano-basierten Stoffen, also carbonbasierte, nanostrukturierte Elektroden. Ich war jetzt gerade in Norwegen. Ich meine, da gibt es ein Batterie-Startup, die schaffen es tatsächlich, das aktive Material aus Holzabfällen herzustellen. Also die machen Aktivkohle auf der Basis von Sägemehl, das sie bekommen. Und also da kommen noch eine ganze Reihe von Innovationen, die es auch billiger machen und dann auch umweltverträglicher. Und das ganze Thema Recycling muss man auch ganz genau anschauen, denn es macht erst richtig dann Sinn, die Batterien einzusetzen, wenn wir Rohstoffkreisläufe bekommen. Ja. Genauso wie wir es mit jeder Flasche Glas oder jeder Aluminiumdose eigentlich hinbekommen. Es wäre völlig Blödsinn, wenn jede Coca-Cola-Dose, sorry für die Schleichwerbung, jede andere Getränkedose, wenn wir dafür Bauxit holen müssten und erstmal neues Aluminium machen müssen. Das ist in Kreisläufen.
Wir kriegen natürlich durch diese günstigeren Batterien, also entweder günstige Autos oder größere Reichweite, weil wir größere reinbauen können. Jetzt hatten Sie gerade die Ladeinfrastruktur angesprochen. Ich bin tatsächlich letzten Freitag von Berlin hier an den Bodensee gefahren und da war mal richtig viel los auf den Straßen. Ich weiß nicht so genau was, aber ich stand tatsächlich Schlange an allen Superchargern. Und deswegen habe ich doch den Eindruck gewonnen, wir haben ja nun sehr wenige Elektroautos bis jetzt, wenn jetzt noch mehr auf die Straße kommen, und das ist ja das Ziel. Was muss denn dann passieren bezüglich Ladeinfrastruktur? Wie schnell kann die ausgebaut werden, um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten? Und wird das Stromnetz das überhaupt verpacken? Ist ja immer diese Gretchenfrage.
Also fangen wir mit der letzten Frage an. Das Stromnetz kann das durchaus verkraften, denn selbst wenn wir alle Fahrzeuge in Deutschland, die derzeit mit Diesel und Benzin fahren, elektrifizieren, würden wir ungefähr 11% mehr Strom verbrauchen.
Okay.
Das ist eine Studie von Fraunhofer, die das wirklich mal durchgerechnet haben. Diese 11%, die könnte man einfach relativ schnell auch zubauen, indem wir einfach jetzt anfangen, Solarenergie wieder ein bisschen mehr zu fördern. Also wir haben einen guten Start hingelegt vor 10 Jahren in Deutschland oder schon noch etwas länger und dann ist uns ein bisschen die Puste ausgegangen. Wir gehen davon aus, mittlerweile sind erneuerbare Energien so günstig, dass es sich gar nicht mehr lohnt, fossile Kraftwerke zu bauen, sondern es geht in Richtung dezentrale Energieversorgung, da wo eben eine Energie dort ist, wenn man im Norden ist, ein bisschen mehr Wind, wenn man im Süden ist, vielleicht ein bisschen mehr Solar. Also die 11%, die wir mehr bräuchten, um den Verkehr vollkommen zu elektrifizieren, das sollte kein Problem sein. Viel wichtiger ist, dass wir eine smarte Ladeinfrastruktur kriegen, die also nicht einfach nur den Autofahrern und Autofahrerinnen überlässt, wann sie ihren Wagen einstecken mit 11 kW oder vielleicht sogar 22 kW in Stromnetz. Denn wenn das alle abends um 19 Uhr machen, dann ist das nicht so gut. Da ist die Sonne meistens schon weg und da sind die ganzen Herde an und da werden dann also tatsächlich auch Kohlekraftwerke einfach vorgehalten, um überhaupt diesen Peak zu bedienen. Ja. Das heißt, und darum war die Frage so gut, in den kommenden 10 Jahren wird Ladeinfrastruktur ein Teil eines atmenden Energienetzes. Atmenden Energienetzes heißt, es atmet ein und atmet aus, weil wir haben immer wieder Zeiten, da haben wir praktisch zu viel Energie im Netz, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Und es gibt aber auch Zeiten, wo dann einfach wir jedes Kraftwerk wieder anschmeißen müssen, was wir irgendwo noch finden. Und sobald wir das intelligent mit der Energie, die Elektromobilität brauchen kann, verbinden können, haben wir viel gewonnen. Das wird natürlich nicht am Supercharger jetzt an der Autobahn gehen, weil dann wird man nicht irgendwie sagen, ich warte mal 3 Stunden, bis der Strom wieder da ist. Aber alles, was das Zuhause-Laden angeht oder das Laden am Arbeitsplatz,
Berufsverkehr,
da, wo man einfach sagen kann, ist egal, Hauptsache der Wagen ist dann voll, wenn ich losfahren möchte. Und das ist der große Trend der 2020er Jahre.
Sie haben vorhin gesagt, wenn Sie der Automobilindustrie das in den Wochen ausdrücken, dann kriegen die dann schon feuchte Handflächen. Wie viel Angst müssen denn die haben? Müssen wir uns da alle warm anziehen?
Na gut, die Mobilität insgesamt durchläuft im Moment da sind viele Megatrends, die einen Automobilhersteller, aber auch die Zulieferindustrie derzeit stark belasten. Diese Veränderung, die kommt, ob sie das nun wollen oder nicht. Und das ist nicht das erste Mal in der Industriegeschichte, dass sich aufgrund von neuen Innovationen oder solchen Tipping Points, also wo auf eine Technologie, die vorher zu teuer und nicht gut war, die auf einmal dann eine Reife erreicht, sich Industrien verändern. Und die Automobilindustrie hat mehrere Megatrends im Moment vor dem Bug. Es ist nicht nur die Frage, läuft unter der Motorhaube dort eine Explosionskraftmaschine, die mit fossilen Brennstoffen betrieben wird, oder ein Elektromotor. Mhm. Es kommen auch die Fragen auf, wie viel Autonomie ist in einem Auto? Werden wir es irgendwann so weit bringen, dass wir, ähnlich wie wir heute Musik per Spotify, per Knopfdruck jederzeit überall zur Verfügung haben, Mobilität so nutzen? Und dann stellt sich natürlich die nächste Frage, werden sich dann noch 90% aller Menschen in Deutschland gerne so ein 1500 bis 2000 Kilo Metall dort in die Auffahrt stellen? Oder gerade in den Städten sagen Leute, nee, es ist so einfach, ich drücke auf den Knopf und komme überall hin. Und das sind kombinierte, miteinander verwobene Megatrends, die ja die im kommenden Jahrzehnt tatsächlich enorme Kopfschmerzen bereiten. Und ich werde jetzt keine Prognose abgeben, wie viele Arbeitsplätze das kostet, weil ich glaube, so schlimm das für die Betroffenen ist, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber mit jeder großen Innovation hat sich Arbeit, haben sich Jobs, haben sich Ausbildungen verändert. Mhm. Auch als die Dampfmaschine erfunden wurde, haben die Leute die Meinung gehabt, diese Maschine nimmt allen Menschen die Arbeit weg. Mhm. Und der Optimist sagt, nee, die hat uns ziemlich entlastet, weil die Leute waren mit 40 wirklich fertig, weil sie die ganze Zeit Muskelkraft aufwenden mussten, um einen Acker zu bestellen oder um etwas zu machen. Und wir konnten uns anderen Dingen widmen. Genau das Gleiche passiert natürlich mit solchen Transformationen, von denen wir hier gerade reden.
Jetzt haben wir gerade das autonome Fahren angesprochen. Da habe ich in einer letzten Podcast-Folge mit Herrn Diewald gesprochen vom Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband und das interessante Learning gehabt, dass diese autonom fahrenden Fahrzeuge vielleicht tatsächlich besser mit Wasserstoff, also mit Brennstoffzelle unterwegs sind, weil sie die ganze Zeit hin und her fahren. Das bringt mich zu der Frage, was ist mit Wasserstoff? Also E-Mobilität bleibt ja Elektromotor, nur Wasserstoff gegen Batterie, wie sehen Sie da die Zukunft?
Naja, also wenn wir ganz rational rangehen, also heute wird eine Debatte, ob nun Batterie oder Wasserstoff, fast schon populistisch oder philosophisch sogar diskutiert, wenn sich da sogar
das sind Glaubensrichtungen.
Genau, Philosophen dazu äußern, die keine technische Ahnung haben. Wasserstoff ist letztendlich auch ein Energiespeicher. Das heißt, wir nehmen erneuerbare Energien aus Solar, Wind oder Wasserkraft und machen Elektrolyse. Bei der Elektrolyse verlieren wir so, je nachdem wie gut wir sind, zwischen 30-35% der Energie, die wir einmal schon hatten. Dann haben wir atmosphärischen Wasserstoff, dann komprimieren wir den auf 700 Bar, dafür verlieren wir nochmal 5-15%, je nachdem wir das machen. Dann tanken wir das, müssen erstmal eine Tankstelle bauen, die viele Millionen kostet im Vergleich zu einer Schnellladesäule. Und dann haben wir den Druckwasserstoff, entspannen wir wieder, drücken ihn in die Brennstoffzelle und da verlieren wir nochmal ungefähr, die Besten schaffen jetzt ungefähr so 70%, also nochmal 30%. Sodass wir am Ende, was wir an den Elektromotor bekommen, ist nicht unbedingt so energieeffizient, wie wenn wir das mit Batterien machen. Darum stellt sich die Frage, wenn wir von Wasserstoff reden, wenn wir Flottenbetreiber haben, egal ob für PKW oder LKW, werden die bereit sein, dreimal so viel für die Energie aufzuwenden, wie wenn man das batterieelektrisch macht. Eine autonome Flotte, würde ich sagen, wird induktiv geladen, wird vielleicht Laderoboter haben, die diesen Ladestecker irgendwo einstecken können, auf den Parkplätzen oder Abstellflächen, wo diese Fahrzeuge sich hin zurückziehen, wenn sie im Moment nicht gebraucht werden. Okay. Wasserstoff hat viele interessante Anwendungen, Überschussstrom, die Dunkelflaute zwischen November und Februar im Energienetz zu machen, das vorhandene Gasnetz mitzunutzen, vielleicht im Flugverkehr, im Schiffsverkehr, im PKW und LKW. Also nach Meinung von Future Matters ist die Chance, dass Wasserstoff sich in den nächsten 10 Jahren durchsetzt, absolut null.
Im Individualverkehr auf jeden Fall. Okay. Das ist doch mal eine Aussage. Ich habe hier auf dem Dach eine Solaranlage. Jetzt geht es darum, welche Rolle spielt zukünftig die Sektorkopplung? Verkehr, Strom und Wärme. Gibt es da Quantensprünge, die wir erwarten können?
Ja, durch die Elektrifizierung wird das jetzt erstmals möglich. Also ich meine, wir hatten vorher im Verkehrssektor eigentlich ja fossile Kraftstoffe reingetan. Das kann man zwar auch umrechnen in Kilowatt oder in Megajoule-Einheiten. Aber das konnte man jetzt nicht unbedingt mit dem Stromnetz verbinden. Jetzt kommen wir an eine ganz interessante Phase, nämlich, dass wir alles auf Strom machen. Das heißt, wir haben ja schon Strom im Haus, da haben wir eigentlich wenig noch Karbidlampen oder Petroleum, ein paar Kerzen vielleicht noch, aber da haben wir eigentlich schon alles verstromt. Jetzt verstromen wir den Verkehr und wir fangen auch an, Wärme und Kälte immer mehr mit Strom zu machen. Also das heißt Wärmepumpen, ja, also wie heizen wir unser Haus? Und das Interessante ist, wenn wir den Gesamtenergieverbrauch auf der Welt uns angucken, dann ist es ungefähr ein Drittel der Gesamtenergie brauchen wir für Mobilität. Da ist Logistik mit dabei. Ein Drittel brauchen wir für Wärme und Kühlung, ja, je nachdem, in welchem Breitengrad wir leben. und ein Drittel für die Stromerzeugung. Und jetzt kommt das eben zusammen. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir jetzt alles elektrifizieren, kann man das natürlich schön harmonisieren. Das heißt also, wir haben auf einmal, man nennt das steuerbare Instanzen. Also ich kann, wenn ich gerade viel Strom habe, sagen, komm, liebes Auto, nimm den Strom auf, weil im Moment haben wir echt zu viel. Oder der Wärmepumpe sagen, mach jetzt mal die Wärme, damit ich morgen warm duschen kann. Hm. Aber wir können zum Beispiel auch sagen, wenn jetzt keine Sonne scheint und Wind weht, dass wir Autos später vielleicht sogar entladen können. Also dass wir sagen, hilf uns mal ein bisschen. Mhm. Und das ist das Schöne an der Sektorkopplung, dass wir jetzt, wenn wir alles auf Strom machen, wesentlich effizienter auch mit erneuerbaren Energien umgehen können. Denn derzeit haben wir das Problem, dass wenn an einem Tag im Frühjahr, wenn wir wolkenlosen Himmel in Deutschland haben, also Sonne überall scheint und ein ordentlicher Wind weht, wir wissen nicht, wohin mit dem Strom. Wir sagen den Leuten, schaltet eure Anlagen ab. Mhm. Und das wird eben mit der Sektorkopplung wesentlich besser funktionieren. Mhm. Und dann machen Erneuerbare auch noch mehr Sinn, als sie jetzt schon machen.
Dann können wir die ohnehin vorhandene große Batterie, die vor der Tür steht, vielleicht auch am Abend nutzen, um den Kaffee zu kochen.
Ja, ich meine, man hat dafür ja bezahlt. Ich meine, wenn man so ein Elektroauto hat, dann steht die einfach nur rum. Mhm. Und wenn jetzt solche Ankündigungen kommen, dass man eine Million-Mile-Battery bekommt, die also 1,6 Millionen Kilometer hält, dann hat man wahrscheinlich auch nicht solche großen Probleme, da nochmal einen Ladezyklus drauf zu tun. Mhm. Wichtig ist, mir immer, es sollte nicht nur deswegen gemacht werden, weil man jetzt sagt, okay, ich bin so ökologisch, sondern es muss auch ökonomisch Sinn machen. Mhm. Also wenn man den Leuten sagt, guck mal, ist billiger als vorher und schöner, dann hat man eine viel bessere Take-Rate oder eine Adoption-Rate, also von den Leuten. Und genau das spüren wir eben jetzt. Ich kenne eine Familie in Texas, super nette Leute, aber sehr konservativ, glauben nicht an den Klimawandel. Ich komme zu denen, besuche die und sag, was ist denn jetzt los? Ihr habt eine Solaranlage auf dem Dach. Glaubt ihr jetzt doch an den Klimawandel oder macht ihr jetzt irgendwie einen auf Grün? Und die sagen, naja, also mit dem Klimawandel müssen wir mal sehen, aber das spart uns im Jahr $1,600, weil halt die Klimaanlage immer dann angeht, wenn die Sonne scheint. Genau. Und dann soll es mir auch egal sein. Habe ich gesagt, wisst ihr was, ist gut.
passt, egal.
Ist egal.
Ja, wenn Sie gerade Amerika ansprechen, das wäre so meine letzte Frage. Wir haben jetzt viel über Deutschland gesprochen so oder die westliche Welt. Inwiefern berücksichtigen Sie in Ihrer Zukunftsforschung die globale Entwicklung? Gilt das im Wesentlichen, was Sie gesagt haben, für die ganze Welt oder gibt es da große Unterschiede?
Naja, wir untersuchen hauptsächlich technische und ökonomische Logiken. Also wir halten uns sehr stark zurück, wenn wir da gefragt werden, wie läuft das jetzt weiter mit dem Populismus oder wird irgendein Machthaber noch eine zweite Amtszeit kriegen. Mhm. Aber das Interessante ist, dass erneuerbare Energien und regenerative Energieverwendung jetzt den Tipping Point überschritten hat, dass es günstiger ist als das Verbrennen von fossilen Brennstoffen in den meisten Teilen der Erde, also vielleicht ausgenommen eine Forschungsstation am Nordpol oder sowas. Mhm. Da. Also wenn Sie zum Beispiel sehen, Sie können in Vereinigten Arabischen Emiraten, da gibt es Anlagenbauer, die bauen einfach ein Solarfeld auf und verkaufen den Strom für $1,6 pro Kilowattstunde. Mhm. Das ist nicht subventioniert, da ist keine EEG-Umlage oder irgendwas, was das fördert und die verdienen sogar Geld damit. Wenn man bedenkt, dass ein Kohlekraftwerk im besten Fall ungefähr 5,5 Cent die Kilowattstunde herstellen kann, das noch keine CO2-Abgaben da drauf und nichts anderes, dann merkt man, selbst diejenigen, die fossilen Brennstoffe hinterherhängen werden, irgendwann sagen, nee, das rechnet sich nicht mehr. Und das ist ein globaler Trend. Der passiert in China, der passiert in Gesamtasien, der passiert mittlerweile in Indien, der passiert in den USA, was viele gar nicht wissen. USA baut massiv nach wie vor Erneuerbare aus, nicht weil das von der Regierung vorgeschlagen wird, sondern weil die Energieversorger ihre Kohlekraftwerke, das sind 2 pro Monat, werden abgeschaltet in den USA, weil sie einfach nicht mehr rentabel gegen Wind und Sonne ankämpfen können.
Ja. Vielen Dank, Lars Thompson, für diesen Ausblick. Ich hoffe, Ihnen hat es auch so viel Spaß gemacht und Informationen geliefert, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie mehr Informationen über Future Matters wollen, können Sie diese im Internet finden unter future-matters.com. Und ich hoffe, Sie sind auch nächsten Donnerstag wieder bei unserem Podcast dabei. Bis dann, Ihr Tobias Bücklein.
Mehr zum Thema Elektromobilität finden Sie übrigens auf der Power to Drive Europe, der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität in München. Auf unserer Webseite powertodrive.com finden Sie alles Wissenswerte zur Messe sowie weitere kostenlose Publikationen wie unter anderem das neueste Update zur Marktübersicht Ladesysteme.